es gibt dieses schöne Zitat, was, glaube ich, mittlerweile in jeder KI-Schulung drin ist. Es werden nicht alle Menschen von KI ersetzt, sondern die Menschen, die KI nicht richtig nutzen können. Und daran glaube ich 100%. Da ist auch eine gewisse Urgency, also sich dem Thema zu verschließen und zu sagen, ich warte jetzt erstmal und gucke erstmal, das ist sowohl für Unternehmen, meiner Meinung nach, total riskant, aber auch für jeden Einzelnen. Und ich glaube, das sollte man auch klar benennen und schon sagen, wenn du das nicht machst und wenn du dich dem versperrst, wie gesagt, ist immer ein bisschen branchen- und funktionsabhängig, dann wirst du in wenigen Jahren, wenigen Monaten da einfach ins Hintertreffen geraten und ja auch als Arbeitnehmer ein Stück weit weniger attraktiv.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Willkommen im Podcast von fürgründer.de. Wir helfen euch, einfacher, schneller und besser zu gründen. Der Schlüssel für den langfristigen Erfolg unserer Selbstständigkeit oder unseres Unternehmens liegt in den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir und unser Team uns aneignen oder entwickeln. Auf welche Skills kommt es also in den nächsten Jahren an und welchen Einfluss hat KI? Das frage ich Miriam Mertens. Miriam ist Mitgründerin und CEO von DeepSkill. Ein Unternehmen, bei dem sich alles rund um die Entwicklung von Führungskräften und Teams dreht. Miriam selbst blickt auf über 20 Jahre Leadership-Erfahrung in verschiedenen Bereichen wie Strategie, Marketing, Produkt und Vertrieb zurück. Das sowohl in Europa, Afrika und Asien. Und sie hält zahlreiche Vorträge und gibt Workshops und schreibt Fachbeiträge zu den Themen wie KI in Lernen und Entwicklung, emotionale Intelligenz und die Zukunft der Arbeit. Also ganz passend für unsere Podcast-Folge heute. Wir werden darüber sprechen, welche Skills obsolet werden und welche Skills ihr bzw. wir entwickeln müssen. Hallo Miriam.
Hallo, ganz vielen Dank für die Einladung.
Miriam, auf eurer Website habe ich eine spannende Statistik zu den Ursachen für wirtschaftlichen Erfolg gefunden. Und da stand, dass der Erfolg nur zu 15% durch Fachwissen bestimmt wird, wohingegen 85% auf emotionale und soziale Fähigkeiten zurückzuführen ist. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, wenn wir uns anschauen, wie wir als Menschen im Privaten, aber ebenso in Organisationen interagieren und wie wir zu Leistung oder zu Output, zu Produktivität kommen, ist man, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut, glaube ich, ist das eigentlich gar nicht verwunderlich. Output, Produktivität kommt zum großen Teil ja dadurch, dass wir Menschen was gemeinsam machen, dass wir neue Produkte entwickeln, dass wir Prozesse auf die Straße bringen, dass wir vielleicht was am Markt, also bei Kunden platzieren. Und das hat halt eben immer mit Menschen als soziale Wesen zu tun. Und insofern ist es natürlich ganz wichtig, dass wir auch im Arbeitskontext genau über diese Fähigkeiten verfügen. Also sowohl im eigenen Unternehmen, bei Mitarbeitenden, mit denen gut klarkommen, die motivieren, von bestimmten Zielen überzeugen, aber genauso natürlich im Außen, sei es jetzt mit Kunden oder Lieferanten. Und insofern ist es ein guter Mix, genau aus fachlichen Skills, vermehrt, da werden wir sicher später nochmal drauf kommen, auch technologischen Skills, aber eben auch emotionalen und sozialen Kompetenzen. Und dass die Erfolgskritikalität so hoch ist, das liegt aus meiner Erfahrung daran, dass wir häufig in Schulen und Universitäten, ja, und auch später in der beruflichen Weiterbildung diese Kompetenzen gar nicht so gezielt entwickeln. Also häufig denken wir, das habe ich irgendwie in die Wiege gelegt bekommen oder auch nicht, dann ist es eben so. Und beschäftigen uns nicht damit, wie wir das wirklich gezielt und auch ohne, dass ich ein persönliches Problem habe, also einfach als Grundlagenskill, wir das entwickeln. Und dann kommt es aus meiner Erfahrung trotz toller Projektplanung, super aufgesetzten Prozessen oder guten Produkten zu Problemen und zu fehlenden Erfolgen, weil die Protagonisten nicht über diese Kompetenzen verfügen.
Wahrscheinlich kann man es auch ein bisschen damit vergleichen, weil man sagt ja auch beim Start, auch bei Startups, ne, die Idee ist gar nicht so wichtig, die Execution ist am Ende des Tages das, was wichtig ist. Und hier dann eben auch, ne, bringen Leute, die zwar vielleicht gut in dem sind oder viel Fachwissen haben, aber dann nicht zusammenarbeiten können ordentlich, dann wird das Projekt halt auch scheitern. Das ist wahrscheinlich eine ganz gute Analogie. Ein wichtiges Thema von dir ist emotionale Intelligenz. Was verstehst du darunter? Und dann sprechen wir nochmal kurz darüber, wie kann ich das entwickeln?
Ja, super wichtige, spannende Frage, weil es eben ein ganz wichtiger Faktor ist dabei, ob ich persönlich als Mensch im Leben das Gefühl habe, ich habe ein gelungenes Leben, ich habe Erfolg im Leben und erreiche die Ziele, die ich mir gesetzt habe, aber eben auch in Organisationen. Und interessanterweise durch Abnahme von der Wichtigkeit von Fachwissen durch künstliche Intelligenz beispielsweise wird eben diese Kompetenz, emotionale Intelligenz oder diese Fähigkeit aus meinem Blickwinkel definitiv an Wichtigkeit zunehmen. Was ist das? Das ist zunächst mal die Fähigkeit, eigene Emotionen zu erkennen und wirklich zu spüren, hey, wie geht's mir gerade? Und auch vielleicht zu reflektieren, woher kommt das? Das Ganze bei anderen zu spüren, das bezeichnen wir dann als Empathie, also zu verstehen, wo steht der andere gerade, wie geht's dem gerade? Und dann aber auch darauf reagieren zu können. Also ganz klassisch eben in einem Vertriebsgespräch, das ist immer ein typisches Beispiel, wo wir das vielleicht am ehesten herkennen, zu gucken, hey, wie tickt der andere gerade? Was sind eigentlich die Interessen des meines Gegenübers? Und dann eben auch mich nicht von meinen eigenen Emotionen leiten zu lassen und nur blind dem zu folgen, sondern darauf reagieren zu können. Mhm. Wie entwickle ich das? Grundsätzlich kann man emotionale Intelligenz genauso trainieren wie andere Skills. Es gibt natürlich eine gewisse Prädisposition, also je nachdem, wie ich sozialisiert bin, wie sehr ich das in der Kindheit, in der Jugend geübt habe, wie sehr ich dazu sensibilisiert wurde, fällt das natürlich dem einen ein bisschen schwieriger als dem anderen. Das ist aber mit vielen Kompetenzen grundsätzlich erstmal so. Ich kann das eben einfach durch viel Selbstreflexion, durch Anleitung dazu, mich selber erstmal gut wahrzunehmen und zu gucken, hey, wie geht's mir gerade? Und aber auch durch Rollenspiele, durch Interaktion mit Menschen, durch grundsätzlich erstmal dem Verständnis auch, das steht eigentlich immer am Anfang, dass es wichtig ist. Also die eigene Relevanzerkennung ist immer ganz entscheidend, um Kompetenzen zu erkennen. Kann ich das im Grunde einüben, wie andere Kompetenzen auch? Es ist, wie bei vielen Kompetenzen, dauert es und es tut gut, das über einen langen Zeitraum zu machen, weil ich eben Stück für Stück immer so in kleinen Spiralen mich auf ein neues Level heben kann.
Bevor wir gleich darüber sprechen, welche Skills weniger wichtig werden und welche wichtiger werden, würde ich gerne noch eine Nachfrage stellen, weil das hat bei mir gerade auch so ein bisschen das ausgelöst, als du gesagt hast, Mensch, seine eigenen, zum Beispiel im Vertriebsgespräch, seine eigenen Emotionen im Griff zu haben. Und das kann durchaus auch bei Personalgesprächen ja manchmal so sein. Hast du da vielleicht ganz praktische Tipps, wie kann ich denn meine Emotionen in dem Moment im Griff haben, sodass mein Ärger, der vielleicht gerade hochkommt aufgrund irgendeiner Forderung des Kunden oder irgendeinem Konflikt, der sich da gerade anbahnt, naja, aushalte, runterschlucke, wie auch immer, dass die nicht ausbrechen.
Also ich glaube, was da immer hilft, ist innehalten. Einfach mal kurz innehalten und auch, was ich auch oft mache, wenn ich in ein konfliktäres Gespräch gehe und wo ich merke, boah, da ist bei mir irgendwie, hat sich Ärger angestaut oder ich habe schon irgendwie, gehe mit so einer negativen Haltung in ein Gespräch rein, vorher kurz zu reflektieren, woher kommt das eigentlich? Ich nehme mal das Beispiel vielleicht in einer Verhandlung mit einem Kunden, über den man sich eh geärgert hat, weil der vielleicht sich auf eine bestimmte Art und Weise, die man als unpassend empfunden hat, verhalten hat und das einmal kurz zu reflektieren vor dem Gespräch und kurz zu überlegen, hey, wo stehe ich da eigentlich gerade? Weil häufig gehen wir ja in Situationen mit Menschen, egal in welchem Kontext, oder eigentlich immer mit unserem Filter, mit unserem persönlichen Fernglas oder unsere Brille da rein und sich da gewahr zu werden, ja, okay, ich habe mich jetzt gerade geärgert oder ich komme mit diesem Ärger da rein. Vielleicht hatte die Mail, über die ich mich aufgeregt habe, einen ganz anderen Kontext. Vielleicht war die gar nicht so gemeint, wie ich sie interpretiert habe. Dieses Innehalten verschafft erstmal Luft. Also man versucht da immer ein Gap, also eine Lücke zwischen so Reiz und Reaktion zu schaffen. Also für sich einen Break zu schaffen. Wenn man das geschafft hat, ist eigentlich schon die halbe Miete. Also dann ist man schon gut davon weg, einfach auf was zu triggern und dann bewusst damit reinzugehen und sich dann aber auch in so ein Gespräch immer wieder kurz, also das ist ja so ein innerer Monolog, davon zu distanzieren. Vielleicht macht der andere was, was dann wieder einen so ein bisschen triggert. Und das kurz zu spüren und für sich zu merken, wie gesagt, das läuft ja auch oft unterbewusst, das hilft meist, dass man nicht sich so verleiten lässt von dem persönlichen Ärger und dann sich auch vielleicht Opportunitäten entgehen lässt, weil man sich einfach geärgert hat und vielleicht dann einen Ton anschlägt, der gar nicht zielführend ist. Also dieses kurze Innehalten, sich selber da kurz zu reflektieren, das ist für mich eigentlich immer der Schlüssel.
Ja, ich glaube, ne, man lässt sich dann verleiten und dann denkt man auch nicht mehr. Also dann ist man ja nicht mehr rational unterwegs in dem Moment. Und dann werde ich Probleme haben, das Gespräch weiterzuführen. Ja, spannend. Miriam, blicken wir in die Zukunft. Es geht ja heute darum, welche Skills sollten wir uns aneignen. Lass uns aber erstmal darauf schauen, welche Skills aus deiner Sicht in Zukunft massiv an Bedeutung verlieren werden. Also was wird weniger wichtig?
Ja, also ich beschäftige mich sehr viel vor allem mit der Frage, wie beeinflusst künstliche Intelligenz und Automatisierung in dem Zuge die die Notwendigkeit von Kompetenzen oder eben auch die Abnahme von Kompetenzen in der Zukunft. Und das ist wirklich hochspannend. Mhm. Welche Skills werden weniger wichtig? Ganz klar die Kompetenzen, die eine künstliche Intelligenz besser kann. Und das ist eben Fachwissen, also das spezifische Domainwissen in unterschiedlichen Functions, vor allem Fachwissen bezogen auf White-Collar-Jobs, also Jobs, wo ich am Rechner sitze, klassische betriebswirtschaftliche Funktionen beispielsweise. Mhm. Manuelles Wissen, Fachexpertise im handwerklichen Bereich beispielsweise, wo es die weniger von Automatisierung durch künstliche Intelligenz betroffen ist, sieht das sicherlich anders aus. Aber so das klassische Domainwissen, sei es in den Rechtswissenschaften, im Finanzen, Controlling, Marketing, das zieht sich letztendlich durch ganz, ganz viele Functions im Unternehmen durch. Das wird auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich weniger wichtig, erleben wir jetzt schon. Mhm. Aber auch Dinge wie Qualitätskontrolle beispielsweise, Ressourcenmanagement, die Fähigkeit, so Predictions, also Vorhersagen zu machen, die Fähigkeit, große Mengen an Daten zu analysieren. Sofern diese Dinge noch händisch gemacht wurden, wird das definitiv weniger wichtig. Mhm. Bisschen ambivalenter Meinung habe ich bei der Frage, wie wichtig es ist, Strukturen zu erkennen und strukturiert zu denken. Das ist, glaube ich, was, wo wir erst nochmal gucken müssen, wie sich das entwickelt. Mhm. Ich glaube, wir kennen alle den Effekt, dass ein ChatGPT und Co. extrem gut Strukturen aufsetzen können, also Texte strukturieren können beispielsweise. Aber ich glaube, diese Kompetenz wird ebenso gebraucht, um ja unterschiedliche Einflussfaktoren, also ein Gesamtprojekt mit vielen Stakeholdern und vielen Einflüssen vorstrukturieren zu können. Mhm. Aber auch Kompetenzen wie das reine Coding, das ist ja auch so ein interessanter Effekt. Vor wenigen Jahren noch haben viele Eltern, die sich Gedanken gemacht haben darüber, was die Kinder in der Zukunft machen könnten. Ich zumindest auch meinen Kindern gesagt, Coding musst du lernen, definitiv. Du musst in der Lage sein, eigenen Source Code schreiben zu können. Mhm. Und das hilft auf jeden Fall in vielen Jobs. Und da sehen wir ja jetzt, dass die Kompetenz, Softwarecode zu schreiben, durch KI unfassbar gut übernommen werden kann. Ja. Also insofern ist das auch ein Beispiel von Kompetenzen, die sicher weniger wichtig sind oder quantitativ weniger gebraucht sind. Natürlich brauchen wir, um bei dem Beispiel zu bleiben, Menschen, die das können und die zum Beispiel eine KI selber aufsetzen und programmieren können. Aber die Anzahl an Menschen, die in der Arbeitswelt benötigt werden, die das können, wird aus meiner Sicht definitiv weiter abnehmen.
Ja, du sprichst da so einen Punkt an, ne? Also es verschiebt sich, also dadurch, dass eben Skills weniger wichtig werden und andere wichtiger, sprechen wir gleich drüber, welche das sind, aber dadurch ergibt sich auch eben auf dem Arbeitsmarkt so ein enormer Wechsel eigentlich, ne? An Jobs, die wir eben weniger brauchen und Jobs, die wir in Zukunft dann mehr haben. Also wirklich auch so eine Transformation wie damals eben in Fabriken, ne? Die Fabrikmitarbeiter an den Fließbändern, die dann eben dort nicht mehr gebraucht wurden. Gleichzeitig sind halt neue Jobs entstanden.
Ja.
Und das aber wahrscheinlich jetzt in einem viel kürzeren Zeitraum, so eine Umschichtung.
Ja, ich bin gespannt, wie sich das zeitlich entwickeln wird. Also wenn wir uns die ersten Unternehmen anschauen, die AI-native oder AI-first aufgebaut sind, also sich sehr stark Prozesse abgebildet haben, das ist erst in der letzten Zeit entstanden, in den letzten Monaten, die komplett durch KI übernommen werden, dann sehen wir da eine unfassbare Geschwindigkeit. Andererseits spreche ich auch mit vielen, zum Beispiel produzierenden Mittelständlern oder Großunternehmen, also vor allem die große und langfristige Produktionsprozesse haben. Und da sehe ich, also glaube ich, dass die Einführung von automatisierten, KI-gestützten Prozessen noch echt lange dauern wird, weil IT-Infrastruktur, ERP-Systeme, also da, wo Daten aktuell liegen, noch gar nicht so aufgesetzt sind, dass sie wirklich KI nutzen können und ja, Prozesse zum Teil nicht digitalisiert sind, aber vor allem die Datenstrukturen nicht vorliegen. Mhm. Insofern, da denke ich manchmal, boah, das wird schon noch ein paar Jahre dauern. Man muss natürlich gucken, wie schnell AI-First oder AI-Native-Unternehmen, die einfach über ganz andere Kostenstrukturen verfügen werden und wo Arbeitskraft eben kein großer Kostenfaktor sein wird, wie schnell die andere wiederum ja verdrängen werden. Ich glaube, das ist zum Beispiel im Banking, kann ich mir vorstellen, Banking und Insurance wird das deutlich schneller sein. In so einem klassischen produzierenden Unternehmen, glaube ich, die werden da noch einige Zeit vor geschützt sein, beziehungsweise haben ein bisschen mehr Zeit, eben entsprechend selber KI-gestützte Prozesse aufzusetzen.
Also auch nochmal branchenspezifisch dann. Welche Skills werden für Führungskräfte massiv an Bedeutung gewinnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast es jetzt spezifisch auf Führungskräfte gefragt oder eingeschränkt sozusagen. Ich glaube, für Führungskräfte gilt gar nicht so viel anderes wie für viele andere Mitarbeitende. Und damit beziehe ich mich jetzt erstmal zunächst mal auf klassische White-Collar-Jobs in Unternehmen. Grundsätzlich sehen wir, wie ich gerade schon kurz gesagt habe, dass klassisches Domain-Wissen, also meine funktionale Fachexpertise, weniger wichtig wird, weil ich die eben Stück für Stück, und da sind sicherlich die Sprachmodelle natürlich, also die verändern sich ja täglich, monatlich, werden auch mit extremer Geschwindigkeit besser, sehen wir einfach, dass die genau diese tiefe Expertise Stück für Stück besser abdecken können. Und das ist, glaube ich, was definitiv auch in der Führung und definitiv vor allem in der Führung weniger wichtig wird. Definitiv wird ein ganz wichtiger Faktor, dass Mitarbeitende und Führungskräfte grundsätzlich Funktionsweisen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz verstehen. Mhm. Also dieses grundsätzliche, die Fähigkeit, wie IT und künstliche Intelligenz genutzt werden kann und wie ich sie aber auch in meinem spezifischen Arbeitskontext für mich persönlich einsetzen kann. Das ist, glaube ich, ein großes Feld, wo wir nicht glauben sollten, dass das irgendwie die IT regeln wird oder ich einfach nur eine Software bekomme, die das für mich macht, sondern ich glaube, es ist schon essentiell, wirklich zu verstehen, wie funktionieren Datenstrukturen, wie funktionieren Prozesse und Daten, um selber zu identifizieren, wo kann ich entweder meine persönlichen täglichen Arbeitskontext automatisieren und besser machen oder eben, und das vor allem für Führungskräfte, wo kann ich das in unserem Team, in meinem Funktionsbereich optimieren. Das muss nicht in die Tiefe gehen, ich muss nicht wirklich in der Tiefe verstehen, wie so ein Sprachmodell funktioniert, aber so grundsätzlich, welche Möglichkeiten gibt es? Was bedeutet Automatisierung? Wann nutze ich welches Tool? Das ist, glaube ich, was, wo wir echt ein massives Upskilling in Organisationen brauchen. Zusätzlich sehen wir aber eben auch einen Gewinn an Bedeutung in emotionalen und sozialen Kompetenzen. Und das sind vor allem klassische emotionale und soziale Kompetenzen, also zum Beispiel die Fähigkeit, klar zu kommunizieren und klar auszudrücken, was meine Erwartungshaltung ist. Unfassbar wichtig für Führungskräfte, Empathie zu lesen, wo steht der andere gerade. Warum wachsen diese klassischen Kompetenzen, emotionale und soziale Kompetenzen? Weil wir als Menschen in Organisationen in so einem Wertschöpfungsprozess ja ein Stück weit auf das zurückgeführt werden, was wir im Gegensatz zur künstlichen Intelligenz unique, also besonders können, was nur wir können, was uns eine künstliche Intelligenz nicht abnehmen kann. Ja. Und das sind ja genau Fähigkeiten wie Bindung zu erzeugen, schnell in einem kurzen Gespräch das Gefühl zu haben, hey, ist eigentlich ein ganz netter Typ da vor mir, mit dem hätte ich auch Lust, vielleicht mal ein größeres Projekt zusammen zu machen, also Bindung aufzubauen, Wertschätzung zu zeigen, Vertrauen zu generieren, also eine vertrauensvolle Basis zu schaffen. Das sind alles so klassische emotionale Kompetenzen, die es früher immer schon gab, aber die, wenn ich sie nicht kann, fehlt mir eben wiederum in Konkurrenz zu einer künstlichen Intelligenz ein ganz wichtiges Asset, was mich von dieser differenziert. Ja. Und drittes großes Cluster, was wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, was an Bedeutung gewinnt, aber sicherlich weiter akzelerieren wird, ist die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen und auch gerade als Führungskraft Menschen mitzunehmen und Menschen gut zu begleiten in diesen extrem turbulenten Zeiten, die jedem von uns sicher auch mal Angst gemacht haben. Also wenn wir uns an globale wirtschaftliche, gesellschaftliche Entwicklung anschauen, haben wir natürlich gerade sehr chaotische und ja Zeiten, die von sehr viel Veränderung geprägt sind. Und die Fähigkeit eben dennoch ein bisschen Ordnung in dem Chaos zu aufzubauen in meinem Funktionsbereich, beispielsweise als Führungskraft, Menschen mitzunehmen, denen das Angst macht, strategische Veränderungen gut zu erklären, die Ambiguität, also so eine Zerrissenheit, die wir alle häufig spüren, auszuhalten und trotzdem einen klaren Weg vorzugeben. Also diese Transformationskompetenzen, die eben es möglich machen, trotzdem handlungsfähig zu sein in Zeiten von großem Wandel, die, wie gesagt, sind in den letzten Jahren schon deutlich an Bedeutung, haben die zugenommen. Gerade, glaube ich, in Corona haben wir das alle gemerkt. Es gab die Menschen, die da relativ gefasst, würde ich mal sagen, oder mit Klarheit durchgesteuert haben. Und wir kennen auch, glaube ich, alle Menschen, die da sehr in Angst reingegangen sind und wenig handlungsfähig waren. Und wir sehen an der wirtschaftlichen Situation, dass manche Unternehmen der gleichen Branche sehr, sehr gut dadurch navigiert sind und andere weniger gut. Und das wird sich 100% fortsetzen. Insofern die Fähigkeit, dieses Chaos auszuhalten und dadurch zu navigieren und Komplexität für sich zu sortieren und im eigenen Einflussbereich zu beherrschen, ist das dritte große Cluster.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren.
unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Miriam, vielen Dank für diesen Überblick. Dann lass uns da vielleicht reingehen in diese drei Themencluster, weil das ist, glaube ich, jeweils für sich dann eine spannende Herausforderung, wie das dann passiert. Also das erste Thema war ja, dass nicht nur Führungskräfte sich stärker technologisch auch mit KI und den Möglichkeiten auseinandersetzen müssen, sondern gleichzeitig das auch sehr breit im Unternehmen. Also eigentlich jeder Einzelne muss sich fragen oder sollte sich fragen, Mensch, wie kann ich meine Aufgaben in meinem Alltag vielleicht verbessern? Wie kann ich das eben auch vielleicht dem Team dann vorstellen, sodass es aus beiden Richtungen passiert? Und gleichzeitig, und da schließt sich ja so ein bisschen der Kreis zu dem, was du zuletzt gesagt hast, gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass Mitarbeitende erstmal auch sehr viel Sorge und Angst haben, weil es im Zweifel dann erstmal in der Überlegung ist, naja, dann geht es um meinen eigenen Job, wenn ich hier meine, nehmen wir mal zum Beispiel den Content-Bereich oder Social-Media-Bereich, wenn ich es hinbekomme, dass hier relativ viel von KI gemacht wird, was mache ich denn dann noch? Dann lasse ich das lieber so ein bisschen. Also wie kriegt man diese dann eben sehr breite Weiterbildung in KI hin aus deiner Sicht?
Ja, sicherlich eine ganz große Herausforderung, weil es, genau wie du sagst, natürlich dieses Spannungsfeld gibt. Einerseits sollen die Leute sich damit sehr schnell beschäftigen und andererseits macht es ihnen Angst und berechtigte Angst, wenn sie sich nicht damit befassen. Es gibt dieses schöne Zitat, was, glaube ich, mittlerweile in jeder KI-Schulung drin ist. Bin ich nicht sicher, ob ich es genau zusammenbekomme, aber im Grunde, es werden nicht alle Menschen von KI ersetzt, sondern die Menschen, die KI nicht richtig nutzen können. Und daran glaube ich 100%. Das ist natürlich wiederum für bestimmte Funktionsbereiche und bestimmte Branchen ein bisschen unterschiedlich. Und es gibt, wie gesagt, sicherlich auch im gerade im handwerklichen Bereich und in anderen manuellen Tätigkeiten welche, die da deutlich stärker von ausgenommen sind. Aber grundsätzlich bin ich da fest von überzeugt, dass es so kommen wird. Ja, wie gehe ich damit um und wie schule ich das, war ja deine Frage. Also ich glaube eben grundsätzlich erstmal am Anfang dafür zu begeistern und zunächst mal ein bisschen Spaß zu generieren und Neugier zu generieren auf die Entwicklungen, die sich da aktuell auftun und die großen Nutzen, die wir davon haben. Und dann wirklich Stück für Stück, glaube ich, am eigenen Arbeitskontext zu schauen, wie kannst du deine Dinge, die du täglich tust, die Routinen, die du hast, die Dinge, die zu tun sind, für dich verbessern. Du hast gerade schon das Beispiel Fließbandarbeiter erwähnt. Wir haben ja viele Disruptionen in der Wirtschaftswelt gesehen und die Menge an Jobs in Summe hat nicht abgenommen. Also die wurden substituiert beziehungsweise sind in andere Felder geflossen. Vielleicht werden handwerkliche Tätigkeiten zunehmen. Das könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Definitiv wird aber ein Reskilling nötig sein. Auch das haben wir eben durch die großen Disruptionen gesehen. Also der sehr manuelle Fließbandarbeiter musste sich eben andere Dinge aneignen, um weiter dann ein gutes und vielleicht höherwertiges und vielleicht besser bezahltes Tätigkeitsfeld zu bekommen. Denn KI wird ja definitiv zu großen Produktivitätsgewinnen führen. Also das ist ja auch ein sehr, sehr positiver Effekt. Und solange wir es schaffen, und ich glaube, das ist die große Herausforderung gesellschaftlich, Kapital gut zu verteilen und viele daran partizipieren zu lassen, hat das ja erstmal einen positiven Effekt. Also grundsätzlich erstmal Neugier schaffen, das ganze Thema positiv besetzen. Ich erlebe immer noch in manchen Organisationen, gerade in der Tat im Mittelstand, dass der erste Berührungspunkt im Organisationskontext von Mitarbeitenden, die mit KI die KI-Richtlinie ist. Also dass zunächst mal eine Mail kommt vom Datenschutz, vom Betriebsrat, von der IT-Abteilung zur aufgesetzten KI-Richtlinie, die ja häufig durch viele Verbote geprägt ist oder die das Ganze sehr formell erstmal abhandelt und nicht durch einen spielerischen Umgang und durch vielleicht eine kreative Situation, wo man überlegt, hey, wie könnte das eigentlich in unserem Kontext, in dem, was wir produzieren oder machen, uns helfen? Also ich glaube, das ist ein großer Fehler. Ich glaube, es ist wichtig, wirklich schon früh auch in der persönlichen Interaktion, in der Situation, die emotionalisiert, einem Training, einem Vortrag, einem Workshop im Team, das Ganze spielerisch und positiv zu besetzen. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das Zweite ist dann, an kleinen Use Cases, an kleinen Tools, an zu schauen, wie vielleicht der unternehmensinterne Copilot oder vielleicht die unternehmensinterne ChatGPT-Lizenz, was auch immer im Einsatz ist, zu gucken, hey, wie hilft mir das denn bei der täglichen Arbeit? Und sich dann sozusagen vorzurobben und immer wieder dieses Framing zu geben. Je besser du dich jetzt daran auskennst, und wie gesagt, es geht nicht um super tiefe, spezifische technologische Skills, es geht eher um anwenderbezogene Fähigkeiten, umso besser wirst du deinen Job hier managen können, umso besser, umso mehr Wertschöpfung wirst du kreieren können und vor allem umso absolut sicherer ist dein persönlicher Job. Und das muss, glaube ich, der Weg sein, dass wir die Chancen da zeigen. Aber schon, ich glaube, es ist schon auch wichtig, klarzumachen, da ist auch eine gewisse Urgency, also sich dem Thema zu verschließen und zu sagen, ich warte jetzt erstmal und gucke erstmal, das ist sowohl für Unternehmen meiner Meinung nach total riskant, aber auch für jeden Einzelnen. Und ich glaube, das sollte man auch klar benennen und schon sagen, wenn du das nicht machst und wenn du dich dem versperrst, wie gesagt, ist immer ein bisschen branchen- und funktionsabhängig, dann wirst du in wenigen Jahren, wenigen Monaten da einfach ins Hintertreffen geraten und auch als Arbeitnehmer ein Stück weit weniger attraktiv.
Das ist eine Balance, ne? Eine spannende Balance. Da ist ja im Prinzip ja aber dein dritter Punkt, dann lass uns vielleicht da gleich nochmal einsteigen, also dieser dritte, das dritte Cluster, dass wir besser darin werden, mit dieser Unsicherheit oder mit Krisensituationen klarzukommen und da nicht in diese Schockstarre, weil das passiert ja dann eben, ne, in dem Moment, wenn ich denke, oh Gott, in ein paar Jahren wird es meinen Job nicht mehr geben, mutmaßlich, ne, dann wird das und das und das passieren und mein Leben ist am Ende. So, also das, was im Großen passiert, ne, durch diese großen Krisen oder eben auch durch Corona, passiert dann eben jetzt im Privaten. Und das ist ja auch nicht so einfach, da im Prinzip dann einen Schritt zurückzutreten und vielleicht zu sagen, na gut, A, passiert das jetzt nicht sofort und B, weiß ich gar nicht genau, was passiert. Also wie entwickle ich eben diese, naja, Resilienz ist ja da auch so ein Stichwort, um eben nicht in Schockstarre zu verfallen, sondern besser mit diesen Herausforderungen, die wir jetzt haben, umzugehen.
Ja, also genau wie du sagst, es ist auch nicht einfach und das erstmal anzuerkennen und für sich selber jetzt im Privaten, aber auch im Beruflichen zu sagen, ja, es sind unfassbar viele Änderungen und bei manchen Dingen wissen wir einfach nicht oder vielleicht auch bei vielen Dingen, beim Thema KI ist auch zum Beispiel, wir wissen jetzt nicht, wie es in 2, 3, 4, 5 Jahren sein wird. Es gibt globale Einflüsse, auch andere wirtschaftliche Faktoren. Wir wissen nicht, wie sich der Zollstreit mit den USA entwickeln wird. Das sind Unsicherheiten. Das Einzige, worauf wir uns verlassen können oder was wir in der Hand haben, ist unsere Handlungsfähigkeit. Das ist, sicherlich muss das abgestuft kommuniziert werden und Narrativ, ein Framing bisschen anders gestaltet werden, je nachdem, mit welchen Zielgruppen ich im Unternehmen spreche. Aber grundsätzlich, das Einzige, worauf wir uns verlassen können, ist die Fähigkeit und auch den Willen, handlungsfähig zu sein und sich darauf verlassen zu können. In unsicheren Zeiten haben wir Lösungen gefunden. Also ich finde zum Beispiel ganz spannend, wir sprechen mit vielen Unternehmen zum Thema, wie weit sind sie in KI und wie können wir ihre Mitarbeitenden entwickeln im Thema. Ich würde mal sagen, 99% der Unternehmen sagen mir, wir sind im Vergleich zu anderen ganz weit hinten. Also die anderen sind uns viel super weit voraus und entschuldigen sich fast dann schon bei uns, dass sie ja so weit hinten sind. Und ich sage dann immer, es ist witzig, deine ganzen Wettbewerber, mit denen wir sonst so sprechen, sagen das auch. Also die Selbstwahrnehmung ist negativer offensichtlich als der Status quo, weil die anderen sind auch nicht weiter. Und genauso ist das im Umgang aus meiner Sicht mit Krisen und Veränderungen. Wenn ich mich immer nur darauf beziehe und befasse, wie schlecht es gerade ist und dass ich selber da besonders schlecht mit umgehen kann, naja, dann wird natürlich auch die Handlungsfähigkeit entsprechend eingeschränkt. Also sich einfach vor Augen zu führen, hey, wir haben hier smarte Leute im Unternehmen, wir haben gute Ideen, let's do it. Also schnell in eine gewisse Aktion zu kommen im Rahmen dessen, den ich beeinflussen kann. Viele kennen sicherlich dieses Konzept des Circle of Influence, also wie definiere ich meinen eigenen Einflussbereich? Und sich darüber gewahr zu werden und wirklich zu gucken, was kann ich in einer Krisensituation jetzt aktuell, also ich nehme mal vielleicht, es ist ein exportierendes Unternehmen, was eben jetzt von möglichen Zolldiskussionen betroffen ist. Was kann ich gerade wirklich beeinflussen? Was kann ich gerade wirklich tun? Und da schnell zu dem Punkt zu kommen, Handlungsoptionen zu diskutieren und dann auch entsprechend umzusetzen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Dann vielleicht auf individueller Ebene ja auch mal einen gewissen Raum zu lassen, diese Unsicherheit zu spüren und zu sagen, das ist jetzt gerade wirklich blöd. Aber dann so etwas, was wir als Growth Mindset bezeichnen, immer wieder zu fokussieren. Also Growth Mindset bezeichnet im Grunde, dass ich mir selber meiner Selbstwirksamkeit gewahr werde und grundsätzlich erstmal da annehme, dass ich selber durch Training, durch Aneignung von Kompetenzen Dinge selber verändern kann. Also, dass ich aus so einer passiven Haltung, mir passieren Dinge in eine aktive Haltung, ich habe selber in der Hand, ob ich wachse, ob ich mit bestimmten Dingen umgehen kann. das wirklich in der Kultur ganz stark zu schulen. Also ich glaube, das ist auch ein ganz Wettbewerbsfaktor, den wir total unterschätzen. Welche kulturelle Prägung haben Unternehmen und wie kann ich die auch im Anblick der Veränderungen, die wir gerade so sehen, verändern und Richtung Lösungsorientierung, Richtung Handlungsfähigkeit in eben Krisensituationen, Transformationsgeschwindigkeit, wie kann ich das in die Richtung verändern und somit auch einen gewissen Einfluss auf jeden Einzelnen haben. Also das wäre für mich auch ein ganz wichtiger Faktor, dass wir versuchen, Unternehmenskultur so zu gestalten, dass diese Kompetenzen, diese Verhaltensweisen in der Kultur wirklich inhärent sind. Sowas wie Fehlerkultur. Mhm. Klassiker, auch in der Gründung. Aber ich sehe immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die sich wirklich schwer damit tun und immer noch versuchen, ja, alles zu kontrollieren und immer die 120% beste Lösung zu erreichen, wo wir eben zahlreiche Beispiele von extrem erfolgreichen Unternehmen gesehen haben, die genau deswegen erfolgreich waren, weil sie Fehler zulassen, weil sie sehr schnell in eine Verprobung kommen. Und das Problem ist ja, und der Connect auch zu unsicheren Zeiten ist im Grunde, gerade in unsicheren Zeiten, ich finde, da ist auch Corona so ein schönes Fallbeispiel. Es war eine Situation, die noch nie jemand so in seinem Leben erlebt hat. Es gab kein Blueprint, wie man damit umgehen kann. Es gab nur gesunder Menschenverstand, sich seinen Emotionen ein bisschen bewusst werden, gemeinsam diskutieren, wie kann man damit umgehen und dann Dinge verproben, dann gucken, kann ich vielleicht ein Produkt anpassen, kann ich Prozesse anpassen bei mir intern. Und da, wenn ich da Angst habe, das könnte auch scheitern und wirklich versuche, erstmal 120% vorzukonzipieren, wo wir ja gerade in Deutschland aus meiner Sicht manchmal zu neigen, ist einfach die Zeit, also vergeht viel zu viel Zeit. Wir sind einfach viel zu langsam. Und auch in der Kultur eben und in der Zusammenarbeit im Unternehmen diese Dinge zu prägen und den Raum da aufzumachen, dass Menschen einfach mal Dinge versuchen und wenn es schief geht, okay, dann hast du es wenigstens versucht. Mhm. Wir konnten nicht wissen, wie das Resultat ist. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und es wird sich sicherlich nicht in den nächsten Jahren ruhigeres Fahrwasser einstellen. Mhm. Davon bin ich überzeugt.
Ja, ich glaube, ne, wir tendieren ja oft dazu, wenn wir mal quasi so ein Fernglas-Vergleich nehmen, dass wir die Dinge, die wir gut gemacht haben, eher quasi mit dem umgedrehten Fernglas angucken, ne? Und dann kommen uns die Dinge sehr klein vor. Und die Dinge, die wir vielleicht nicht so gut gemacht haben oder wo irgendwas schiefgegangen ist, die betrachten wir eben mit dem Fernglas, so wie man das Fernglas richtig hält. Und dann kommt uns das eben sehr groß vor. So. Und ich glaube, wenn wir das hin und wieder mal tauschen, beziehungsweise einfach das Fernglas wegnehmen, dann sehen wir, dass uns schon viele Dinge relativ gut gelungen sind. Natürlich gibt es auch immer Dinge, die ja nicht so geklappt haben. Aber eigentlich können wir auf unsere Fähigkeiten vertrauen oder sollten darauf einfach mehr vertrauen, ne? Ohne dabei jetzt irgendwie hochmütig oder sowas zu werden, aber einfach dieses Grundvertrauen zu haben.
Ja, absolut.
Und gleichzeitig, wenn wir noch kurz an das Thema Fehlerkultur anknüpfen, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass jeder Einzelne und eigentlich, ne, dieses Thema Eigenverantwortung und auch Selbstwirksamkeit, das ist ja auch im Team eigentlich vorhanden. Und wenn wir jetzt sagen, okay, als Organisation sind wir stärker, wenn jeder vielleicht auch ein bisschen mehr Autonomie bekommt, weil er oder sie weiß vielleicht, wie kann man die Dinge am besten lösen. Und das kommt eben nicht von oben. Also das heißt, als Führungskraft jetzt natürlich zu sagen, okay, macht ihr mal, ihr kriegt das schon hin. Und dann aber dieses Thema, wie viel, ne, Kontrolle, wie viel Fehler bin ich auch bereit oder auszuhalten, dass da dann sehr schnell auch so ein Rückschwung, also so ein Backlash passieren kann. Wie kriegt man diese Balance vielleicht gut hin, dass das eben nicht nur, okay, macht ihr mal, ich vertraue euch vollkommen, aber am Ende ist das gar kein richtiges Vertrauen. Also, und da kommen wir, glaube ich, jetzt auch zu diesem zweiten Cluster, diese Führungskompetenzen. Wie kriege ich das wirklich gut hin als Führungskraft und gebe da nicht nur so den Anstrich?
Diese Fehlerkultur aufzubauen und quasi dieses Vertrauen und Verantwortung weiterzugeben.
Ja. Und auch auszuhalten, wenn dann eben was schief geht.
Ja, also guter Punkt, weil Fehlerkultur und ich gebe Empowerment ist ja auch so ein schönes Schlagwort, ist sehr leicht gesagt und dann schwer getan. Mhm. Und es steckt auch ganz viel Tücke im Detail. Also es muss auch genau hingeschaut werden. Deswegen finde ich die Frage super. Was meinen wir eigentlich damit? Also ich möchte mal vielleicht kurz nochmal auf die Mitarbeitenden gehen, bevor wir dann nochmal auf das Führungsthema gehen. Dinge mal auszuprobieren und sich den Raum zu geben, auch mal zu scheitern, heißt ja nicht, und ich finde, es wird manchmal verwechselt, dass ich schluderig irgendwas mal hinklatsche und ja, habe ich mal kurz ausprobiert und okay, ist ja schiefgegangen, aber ist ja auch okay, dass es schiefgegangen ist. Das heißt nicht, dass ich mir nicht im Doing bis, ich sag mal, bei uns im Tech-Bereich ein Feature auf unserer Plattform, wo ich einfach mal vielleicht 2, 3 Features gegeneinander laufen lasse und weiß bewusst, eins wird vielleicht bei den Usern überhaupt nicht gut ankommen. Aber ich bin mir nicht sicher, welches, und genau deswegen mache ich das ja. Das heißt natürlich nicht, dass ich das schluderig da implementiere und hoch fehleranfällig mache. Dann habe ich sowieso kein gutes Testergebnis. Mhm. Sondern es heißt schon, dass auf dem Weg dahin ich genau überlege, und das ist ja die Kunst, wo muss ich 120% reinstecken, wo muss ich wirklich gucken, dass es richtig gut ist, vielleicht beim Design, beim UI, beim UX, um was zu verproben. Und wo kann ich dann in so einer, wenn ich mal einfach was ausprobiere, die 60%, 70%, 80% einfach in Kauf nehmen. Also im Backend könnte das zum Beispiel sein, dass Daten, jetzt dann, um an meinem Beispiel zu bleiben, im Hintergrund gar nicht automatisiert verarbeitet werden. Das könnte so ein Beispiel sein. Aber die Kunst ist eben genau, erstens nicht alles 120% oder 100% zu machen. Das dauert, wie gesagt, viel zu lange. Aber die richtigen 20% zu finden, wo ich die 120% implementiere, das ist ja die große Kunst, wo man, glaube ich, auch in Teams in Dialog gehen muss und immer wieder gucken muss, was ist denn in unserem Fall die Stellen im Unternehmen, wo wir die 120%, 130% geben sollten und wo reichen einfach 80%, 70%, 80%. Und ich glaube, dass wir da ganz häufig viel zu oft bei den 95% bis 100% bei allen Dingen sind und das einfach dauert, also gerade in Deutschland, viel zu lange. Das nochmal, und da wirklich zu fragen, was meinen wir eben, wo dürfen Fehler passieren und wo sind auch Stellen im Unternehmen, kritische Punkte, wo einfach kein Fehler passieren darf. Mhm. Und das ist ein Dialog und das ist eine Diskussion. Und Empowerment und Fehlerkultur heißt nicht, als Führungskraft einfach zu sagen, ja, guckt ihr selber halt mal, ne? Das ist ja viel zu risky. Thema Empowerment, du hast gerade den Fall gebracht, dass man vielleicht so eine quasi Verantwortung abgibt oder Proforma-Verantwortung und dann eigentlich gar nicht die echte Verantwortung abgibt. Mhm. Und ich glaube, das erlebe ich auch häufig, auch bei mir selber durchaus, das liegt eben daran, dass man als Führungskraft dann doch vielleicht Angst hat, Sorge hat, dass die Stellen, wo diese 120% wichtig sind, vielleicht von den Mitarbeitenden nicht thematisiert werden. Das ist der eine Punkt. Und der andere, ich erlebe diese ganze Empowerment-Diskussion, auch wenn ich mir so meine LinkedIn-Bubble angucke, manchmal wirklich als ja, fake oder übertrieben. Es kann nicht jeder Mitarbeitende im Empowerment selber strukturieren, entscheiden. Das ist häufig aus meiner Sicht viel zu komplex. Also wir können nicht, also manchmal hört man ja irgendwie Slogans wie, wenn die Führungskräfte die Mitarbeitenden nur machen lassen würden, dann würde die Produktivität steigen, alles wäre gut. Ich erlebe das nicht so in vielen Organisationen. Ich erlebe das, Mitarbeitende gerade aufgrund der Zeiten häufig überfordert sind und häufig die Komplexität einfach viel zu hoch ist. Ich bin eher da Freund, das im Dialog oder einfach in der Kollaboration auszudiskutieren und gemeinsam zu überlegen, du in meinem Team Mitarbeitender, du bist der Fachexperte, du weißt meistens viel besser, wo die Fehler passieren, wo die kritischen Punkte sind und gemeinsam zu überlegen, wo sind unsere kritischen Punkte, wo gucken wir lieber wirklich im Detail gemeinsam drauf und ich check das nochmal als Führungskraft vielleicht in einem bestimmten Prozess und wo probiert ihr einfach mal was aus und wo lasse ich freie Hand. Aber das gemeinsam zu diskutieren und nicht einfach, ich gebe grob die Ziele vor und gebe ganz grob den Rahmen vor und dann macht ihr mal. Also aus meiner Sicht, erstens führt das zu Überforderungen und zweitens passiert dann ganz häufig diese totale Frustration für Mitarbeitende, die machen und denken, cool, ich starte einfach mal und dann kommt doch nochmal so eine Kontrollinstanz von hinten und sie denken, ja, wieso, jetzt darf ich das doch nicht allein entscheiden. Sondern das wirklich fein zu gucken, an welchen Stellen macht das Sinn und an welchen nicht und nicht so schwarz-weiß überall Empowerment für alle, dann, das ist viel zu einfach. Dafür ist die Welt aus meiner Sicht in fast allen Organisationen viel zu komplex.
Ja, das sind eben diese zwei Richtungen, ne? Dass man einerseits sagt, Mensch, die Welt ist so komplex und das heißt, es reicht nicht, wenn nur wenige Leute, also die Führungsebene, sich Gedanken machen darüber, was sollen wir tun, wie sollen wir uns ausrichten, sondern wir wollen eigentlich versuchen, möglichst viel Intelligenz aus dem Unternehmen dazu anzuzapfen, ne, weil die beim Kunden sind, haben da einen besseren Einblick, die in der Content-Erstellung sind, haben da den besseren Einblick, das anzuzapfen, aber gleichzeitig eben nicht, jeder wird jetzt hier Führungskraft, weil darauf läuft das ja sonst hinaus. Ja. Dafür sind die Leute ja eigentlich auch gar nicht trainiert. Und eingestellt. So, also ich glaube, dass, weil dann stellt sich ja die Frage, ne, wofür braucht es dann noch die Führungskräfte?
Ja, absolut. Und genau, natürlich, es darf natürlich auch nicht das Muster sein, wie es vielleicht früher war. Die Führungskraft ist die allwissende Hoheit und entscheidet da quasi, welche Dinge gemacht sind. Ne? Also das mitnichten, um Gottes Willen, da sollten wir nicht hin zurückgehen. Aber dieses einfach, ja, macht ihr mal alle und ich habe dann aber doch irgendwie ein ungutes Gefühl und hau dann von hinten wieder irgendwie rein, Das ist, glaube ich, schwierig, sondern das genau abzustecken und auszudiskutieren. Und wenn man die Leute fragt, ganz häufig wissen die sehr gut, an den Stellen lass mich mal lieber alleine machen und da weiß ich eben auch besser die Dinge, als du das weißt. Und bei denen fände ich einfach ein Sparring. Also ich spreche da immer sehr gern einfach von Sparring, ne? Dass man gemeinsam diskutiert, überlegt. Da bin ich aber allein, wenn ich das allein mache, einfach überfordert.
Ja, und genau das kann eben in dem Dialog zwischen Führungskraft, ja, Mitarbeitenden eigentlich gut herausgearbeitet werden. Ne? Zusammen mit der Verknüpfung, wo müssen wir eben Top-Ergebnisse liefern? Wo können wir uns eben in dem Moment keine Fehler erlauben, weil es ist kritisch für unsere Prozesse, das ist kritisch für die Customer Journey, was auch immer, das zu definieren und dann eben diese Spielräume zu schaffen, ist, glaube ich, eine ganz gute Herangehensweise. Du hast dann ein Wort gerade noch gesagt, Kollaboration. Gerade vor dem Hintergrund der ganzen Entwicklung, Remote, Hybrid, vielleicht sonst wo auf der Welt, steht das nicht im Widerspruch? Beziehungsweise wie kriege ich das vor diesem Hintergrund gut hin, wenn das jetzt auch wiederum noch wichtiger wird?
Also es steht sicherlich nicht im Widerspruch. Zum Glück haben wir ja eine Arbeitswelt mittlerweile, die zum einen viel remote funktioniert und damit eben auch diese unendlichen Chancen einer verteilten Workforce realisieren kann. Also das ist ja erstmal super, es ist mal richtig, richtig gut, diese Entwicklung, wohingegen ich in der Regel kein Freund von Fully Remote Organisationen bin, beziehungsweise anders gesprochen, Kollaboration muss eben anders gestaltet werden, natürlich, wenn ich hybrid oder Fully Remote oder überhaupt Remote arbeite. Und das ist erstmal schwieriger. Also ich glaube, wir sind ja alle in dann partielles Fully Remote Arbeiten auch durch Covid gerutscht und die allermeisten sind ja irgendwie in so einem hybriden Modus jetzt unterwegs. Wir haben erlebt, dass sich viele Organisationen oder manche wirklich Zeit und Raum genommen haben zu überlegen, was heißt das jetzt für uns in der Führung, in dem, wie ich Zusammenarbeit steuere. Und das ist auch, glaube ich, nötig, weil erstmal kommt auf eine Führungskraft mehr Herausforderungen zu. Das ist auch ganz klar. Also Führung ist dadurch nicht unbedingt einfacher geworden. Im Gegenteil, weil ich natürlich nicht mehr einfach mit meinem puren Auge sehen kann, wie geht's den Leuten gerade, wer ist gerade an welchen Themen dran, wo höre ich Diskussionen zu welchen Themen, wer spricht mit wem. Was früher, wo die Leute vielleicht alle an einem Standort saßen und ich die 5 Tage die Woche gesehen habe, viel, viel, viel einfacher war. Ja. Bindung aufzubauen war einfacher, mal den Schnack übers Wochenende zu führen, war tendenziell einfacher, weil der eben informeller funktioniert hat. Also die Herausforderungen für Führungskräfte sind sicherlich gestiegen und dem muss man, glaube ich, ganz bewusst begegnen, also indem man bewusst überlegt, welche Art von Kultur wollen wir schaffen, also was ist uns wichtig. Ich glaube, es kann durchaus, und gibt es ja auch viele zahlreiche Erfolgsbeispiele von Fully Remote Organisationen, wo man aber natürlich sehr gezielt überlegen muss, was sind die Anlässe, wo wir Loyalität und Bindung entwickeln oder Bindung, die dann hoffentlich zur Loyalität zum Unternehmen führt. Ist das vielleicht das einwöchentliche Offsite einmal im Jahr, wo wir uns alle irgendwo an einem schönen Ort treffen und gemeinsam arbeiten? Reicht das? Ist es das? Was kann es sein? Zumindest muss man sich das, glaube ich, ganz, ganz bewusst überlegen, weil die Bindung natürlich zu einem Arbeitgeber definitiv weniger stark ausgeprägt ist, wenn ich mich nie sehe und eben immer nur über Teams sehe. Und aber auch die Zusammenarbeit, das Brainstorming, kreative Ideen austauschen, informelles Austauschen über Privates, übers Wochenende, das muss ich eben ein Stück weit anders organisieren. Dann kann das sehr gut funktionieren. Ich glaube aber, wir müssen auch immer an das Individuum denken, weswegen ich in der Tat eben nicht so ein Freund von Fully Remote Arbeiten bin. Es sei denn, das ist gut in einen anderen Bürokontext eingebettet. Was meine ich damit? Ich glaube, und das zeigen auch viele Studien, dass sich die allermeisten Menschen damit schwer tun. Wir sind soziale Wesen. Selbst wenn es für mich auch bequem ist, morgens um 8 meinen Rechner anzumachen zu Hause und ja sofort loszulegen, anstatt irgendwie eine halbe Stunde oder länger ins Büro zu fahren. Ich liebe das. Ich bin total dankbar für die Optionen. Nevertheless merke ich bei mir auch eben, dass eine gewisse, ich will nicht sagen Vereinsamung, aber ja, Motivation schon größer ist, wenn ich mich mit Menschen im realen Leben eben austauschen kann. Den meisten geht das so und ich glaube, wir müssen eben auch überlegen, wie geht es dem Einzelnen in solchen Fully Remote Organisationen, wie kann ich diesen Bedarf an sozialem Austausch anders decken, zum Beispiel indem ich in einem schönen Coworking Space sitze, kann das sein. Das kann gut funktionieren, aber ich glaube, diese Individualdimension muss man mitdenken. Den einen gelingt es sehr gut, kennen wir alle, die Beispiele, sich zu Hause zu organisieren, Manche arbeiten mehr als im Büro, manche vielleicht ein bisschen weniger, manche können sich sehr gut strukturieren. Mhm. Es gibt aber sicherlich auch Menschen, denen das schwerer fällt und die dann gerade Jüngere, die auch weniger abgucken können. Ne? Also ich habe das sehr genossen in meinen ersten Berufsjahren und habe dadurch unfassbar viel mitbekommen, diese Möglichkeiten, einfach mal ein Gespräch zwischen erfahrenen Kollegen mitzuhören sozusagen oder in einen Meeting kurz reinzukommen, willst du einfach mal dabei sitzen, auch wenn du eigentlich da mit dem Thema nichts zu tun hast. Mhm. Oder auch meine damaligen Geschäftsführer vor allem. Also da habe ich wirklich sehr viel durch einfaches Abgucken gelernt. Das hast du natürlich nicht mehr in Remote-Situationen. Und da muss man eben gucken, wie kann ich das anders lösen. Und eben immer, wie ich gerade sagte, gucken, wie geht's den Individuen dabei, die das vielleicht aber nicht gar nicht so reflektieren. Also ich glaube, dass manche Menschen auch einfach das Gefühl haben, hey, das ist doch super bequem und warum muss ich jetzt ins Office? Mittelfristig merken aber dann schon viele, hey, eigentlich ist das ein für mich gesündere Tagesstruktur, wenn ich mich einfach auch mal aus dem Haus bewege, 2-3 Mal die Woche.
Ja, das ist ja auch eine Situation wie eben KI, ne, dass das für uns Neuland ist oder für viele dann war und man erst über die Zeit dann eigentlich merkt, beziehungsweise das Problem ist, du kannst es ja nicht vergleichen. Ne? Wie hättest du dich entwickelt mit mehr Bürozeit, mit mehr diesem Austausch erfahrener Kollegen? Ich kann mal jemandem in die Schulter blicken.
Ja, du, richtig.
Versus ich arbeite jetzt viel von zu Hause, viel dann alleine. Treffe mich kurz in den Meetings, wo aber immer nur dann eben das Thema da im Mittelpunkt steht. Ne? Keiner kommt ja früher rein, wie vielleicht im Besprechungsraum früher das so war. Ne? Man kommt erstmal rein, man bleibt auch ein bisschen länger nach dem Meeting, geht dann vielleicht gemeinsam zurück in die Küche. Es wird ja immer nur an- und ausgeklickt. So, ne? Das war es da vielleicht, aber Raum zu schaffen, ne? Das kann ja dann auch eine Möglichkeit sein, bei jedem Meeting, auch Online-Meeting da so ein bisschen, kann ja auch ein Weg sein. Aber ne, das weiß man eben nicht, man merkt es eigentlich dann erst Jahre später, so wenn man eben da auch keine Erfahrung hat. Aber auch da dann eben vielleicht Aufgabe der Führungskräfte, so wie du es beschrieben hast, das auch mal in den Kontext zu rücken, darauf zu achten und zu gucken, wie geht's jedem Einzelnen und was kann man vielleicht für jeden Einzelnen auch nochmal tun, damit das in diesem Setup besser läuft und weil ja auch dieses Thema Bindung, also nicht nur Bindung zum Unternehmen, sondern auch die Bindung zu meinen Kollegen. Wenn die nicht groß ist, dann ist das mit der Kollaboration wahrscheinlich auch nicht wirklich weit her, weil dann habe ich keine Verbindung. Ne? Dann habe ich vielleicht auch keine Motivation, mit denjenigen ein bisschen enger zusammenzuarbeiten.
Ja, absolut, genau. Also Bindung zum Unternehmen und Bindung zum Unternehmen entsteht ja meist über Bindung zu Kollegen, zum Team. Ne? Also die Menschen bleiben in der Regel.
Das Unternehmen ist ja nur eine Hülle. Ne? Da kann ich eigentlich keine wirkliche Bindung haben. Also ich kann eine Bindung zu dem Ziel des Unternehmens haben, ne, zu dem Purpose, aber nicht zu der Hülle an sich. So. Und dann entsteht es aber eben eigentlich erst durch die Menschen, die dort sind. Ja.
Absolut.
Vielleicht noch eine Komponente, die ja in Zukunft, weil wir gerade auch über KI schon gesprochen haben und das Thema KI-Agenten, die dann plötzlich als Mitarbeitende in den Unternehmen auftauchen. Und dann hat ja jeder eigene auch KI-Agenten, also so eigene Mitarbeiter. Wie blickst du darauf, beziehungsweise was ergibt sich daraus vielleicht nochmal für eine Challenge in Zukunft?
Ja, sehr wichtige Frage, die schwierig zu beantworten ist. Also aus einem technologischen Blickwinkel finde ich immer, ist hilfreich, so einen KI-Agenten zu sehen hinsichtlich Distribution von Arbeit und wer macht eigentlich was, wie einen Kollegen, genau wie du gesagt hast. Also wirklich immer zu überlegen, im Team JoFix, was macht jetzt unser KI-Agent, was sind Dinge, die wir dahin auslagern können. So machen wir das auch zum Teil vor allem in der Content-Entwicklung. Und was wird sonst über Menschen sozusagen im Team verteilt? Wie sich das sozial auswirkt, ist eine ganz schwierige Frage. Also ich glaube, wir müssen da eben immer mitdenken, wir sind soziale Wesen und wir leben und es werden Hormone in jedem von uns ausgeschüttet durch positive Hormone. Also durch soziale Interaktionen bekommen wir eben Motivation, bekommen wir Antrieb, empfinden wir Glück und Zufriedenheit und nicht durch die Kommunikation mit einem Agenten. Ja, ich glaube, das muss man, ich habe da keine richtige Antwort, ehrlich gesagt, drauf. Ich glaube, das muss man einfach immer ich nenne das mal Konsum von Digitalisierung, sehr abstrakt, mitdenken. Und ich glaube, dass wir das häufig nicht gut genug machen. Es ist jetzt ein bisschen generell gesprochen, nicht nur auf KI-Agenten. Mhm. Aber wir nutzen ich auch schnell gerne mal eine App für irgendwas oder ein Tool für irgendwas, ohne zu überlegen, was substituiere ich da eigentlich. Also es gibt ja super spannende, es wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber so spannende Studien, was gesellschaftlich durch massive Nutzung von Tinder und Co. beispielsweise passiert und wie sich bestimmte emotionale und soziale Fähigkeiten degenerieren und zurückbilden, weil wir ja auch einfach mal so opportunitätsgetrieben und sicherlich ohne das jetzt im Detail zu reflektieren, solche Apps nutzen, um in eine soziale Interaktion zu gehen mit anderen. Dadurch passieren aber natürlich, da mache ich andere Dinge nicht mehr und andere Verhaltensweisen werden dadurch substituiert, die wiederum Effekte auf mich als Menschen haben, indem ich zum Beispiel bestimmte Hormone in mir gar nicht mehr ausschütte, weil ich eine soziale Interaktion dadurch substituiere. Und ich glaube, das müssen wir auch gerade in der Führung und in der Zusammenarbeit, daher kamen wir ja im unternehmerischen Kontext mit Denken.
Ja.
Also nicht jeder ist sicherlich dafür menschlich gut geeignet, nur mit einem KI-Agenten den ganzen Tag zu interagieren. Und dann muss ich als Führungskraft mir wieder überlegen, wo stehen die Leute gerade, was sind ihre Bedürfnisse und wie kann ich diese Bedürfnisse nach sozialer Interaktion in dem Kontext gut erfüllen. Also zum Beispiel, nehmen wir ein simples Beispiel aktuell im Tech-Team bei uns, unsere Entwickler machen natürlich auch sehr viel mit Tools, wo sie KI-Code generieren können und sind in einer kontinuierlichen Diskussion mit ihrem Agenten sozusagen und das dann mal Peer-Codings zu machen und gemeinsam im Team das zu machen und durchzusprechen und warum hast du gerade den Prompt gestellt und wie hättest du es besser machen können. Also solche Anlässe zu schaffen, die machen nicht nur das Prompting besser und den Output besser, sondern schaffen auch genau den Raum, mal gemeinsam auf was drauf zu gucken. Das ist aus meiner Sicht wirklich wichtig und sich diesen Bedürfnissen gewahr zu werden bei aller unglaublich faszinierenden Produktivitätsinkreases und Automatisierungen und den ganzen positiven Effekten, die ich da so rein betriebswirtschaftlich drin sehe. Aber uns da als Menschen und unsere Bedürfnisse mitzudenken, ist, glaube ich, super wichtig.
Ja, es geht ja dann im Prinzip, das Thema KI-Agenten ist ja nochmal einen Schritt weiter, was man aber vielleicht jetzt auch in Teams schon häufig sieht, dass sich Teammitglieder KI-generierte Messages hin und her schicken, als Mensch, der hat mir das geschickt, was soll ich jetzt antworten?
Ja.
Das aber auch nicht deklarieren als Mensch, das hat hier jetzt die KI geschickt. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, was das ob das am Ende zu Vertrauen, zu Bindung und so weiter führt, das werden wir da auch noch sehen müssen und auch definieren müssen, glaube ich.
Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Also super spannend, auch im Privaten ist das ja auch ganz spannend. Wie jetzt schicken, also sind wir ja, ich glaube, zum Großteil sind wir da noch nicht, aber da werden wir sicher hinkommen, dass wir uns gegenseitig nur noch KI-generierte Messages, genau wie du sagst, hin und her schicken. Und was dann passiert mit uns Menschen, wenn wir das vielleicht nicht merken und dann erst später merken, dass jemand, die Fälle gibt es natürlich heute auch schon, ich baue auf LinkedIn, auf Tinder, wo auch immer, in welchem sozialen Netzwerk eine Bindung zu jemand auf und merke vielleicht, das ist gar kein richtiger Mensch, habe aber schon selber gewisse Emotionen damit verknüpft. Was macht das mit uns Menschen im Thema Vertrauen und Vertrauen in uns, in unser Gegenüber und eben Bindungsaufbau? Ich glaube, da sollten wir als Menschheit echt gut drauf gucken, ob das der Weg ist, wo wir hingehen wollen und wie wir da gut auf uns als Menschen auch aufpassen können.
Ja, bei dir in LinkedIn steht ja Grow Your Business by Growing Your People. Wie helft ihr denn bei DeepSkill das umzusetzen?
Ja, für uns ist immer ganz wichtig zu verstehen, wo möchte eine Organisation hin? Also wirklich aus einer strategischen Zielstellung heraus zu überlegen, wie kann ich Workforce, wie kann ich Mitarbeitende und Führungskräfte in den Kompetenzen stärken, was letztendlich auch meinem unternehmerischen Ziel dient und gleichzeitig aber beim Individuum zu schauen, wo stehen die Leute gerade, was haben die für Bedürfnisse, wo sind vielleicht Defizite oder Dinge, wo sie einfach besser werden können und sich gut entwickeln können und das eben auch auf den Einzelnen gut zuzuschneiden, denn sonst ist Personalentwicklung, sonst werden Trainingsinitiativen immer verpuffen. Also genau nicht Spagat ist es im Grunde eigentlich gar nicht, aber diese von beiden Seiten aus zu gucken, also einerseits eben, wo möchte eine Organisation hin, damit nachher sich auch ein Return on Invest einstellt und dann aber beim Individuum zu schauen, wo steht der Einzelne gerade, welche Themen sind gerade relevant und auch welche Lernformate sind besonders relevant. Und von daher kommend bauen wir dann mit Unternehmen unternehmensindividuelle Lernreisen, wirklich zugeschnitten auf die Branche, auf das Unternehmen, auf die Zielgruppe, auf die Werte des Unternehmens, die dann wirklich richtig, richtig effektiv bei den Mitarbeitenden und Führungskräften ankommen sollen oder ankommen, bestimmte Kompetenzen in den Fokus nehmen, die für diese Rolle besonders wichtig sind Und das schulen wir dann über verschiedene Lernformate hinweg, über einen längeren Zeitraum, weil das einfach besonders effektiv ist, dass ich immer wieder mir Dinge angucke, mal was verprobe, mal was ausprobiere, vielleicht auch mal scheitere, dann selber für mich lernen kann, also selbst lernen, aber auch immer die Möglichkeit habe, mit einer Gruppe, mit einem Trainer oder Coach in einen Dialog dazu zu gehen. Also genau diese optimale Mensch-Maschine-Aussteuerung, nenne ich das immer, also Menschen auch in so einem Entwicklungsprozess da gut zu nutzen, wo Menschen richtig wertvoll sind. Also zum Beispiel in einer Diskussion zu einem Thema, in einer Spiegelung, in einer Erfahrung, wie ich Bindung aufbauen kann in einem Gespräch, ist einfach ein menschlicher Dialog von unschätzbarem Wert, aber eben auch Automatisierung und Selbstlernen, zum Beispiel bei fachlichen Skills oder bei Methoden-Know-how gut einzusetzen, um das Ganze auch gut und effektiv auszurollen. Das machen wir im Grunde bei DeepSkill für viele Unternehmen, hauptsächlich Mittelständler, für alle Future Skills, also genau die Kompetenzen, über die wir eben in der Tat gesprochen haben.
Dann noch eine Frage, die aus meiner Sicht natürlich ganz spannend ist, weil du hast ja auch selbst gegründet. Warum denn eigentlich? Was hat dich bewogen, damals diesen Schritt zu gehen, dich selbstständig zu machen, ein Unternehmen aufzubauen?
Ja, also es war im Grunde zwei Punkte. Das eine war, wenn ich was mache, wenn ich einen Job habe, dann brenne ich eigentlich immer dafür und mache den auch 120-150%. Also dann will ich auch wirklich Impact haben und es gut machen. Und irgendwann habe ich gedacht, ich hatte tolle Jobs, ich habe viel gelernt in großen Organisationen, wo ich wirklich tolle Chancen hatte. Aber diese Energie umzusetzen für das, was mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist, das hat mich sehr angetrieben. Mhm. Und das Zweite war, dass ich in der Tat genau in dieser Kompetenzentwicklung einen riesen Need gesehen habe. Also ich habe das selber für mich, ich hatte eine größere Bereichsleitung im klassischen Business, in der Produktentwicklung, im Vertrieb damals und habe selber oft erlebt, dass mir Kompetenzen fehlten, dass meinen Mitarbeitern Kompetenzen fehlte, dass ja Lernformate nicht richtig passten, dass aus meiner Sicht das auch budgetineffizient eingesetzt wurde. Und so kam ich eigentlich aus so einem eigenen Bedarf heraus und habe gedacht, boah, das könnte man noch besser machen mit Digitalisierung und auch Automatisierung, mit der Möglichkeit, über Algorithmen richtig gute Lernjourneys zu bauen und Content wirklich gut anzupassen auf das, was die Leute brauchen. Könnten wir es schaffen, wirklich massenhaft, das ist immer unser Anspruch, also in großer Menge Menschen zu enablen in den Punkten und über die Formate, die ihnen wirklich gut tun an der Stelle. Und ja, das haben wir dann im Grunde gemacht. Also mit der Mission bin ich losgezogen und die ist jetzt nach 5 Jahren immer noch die gleiche. Und es ist toll zu sehen, dass das dann auch wirklich funktioniert und andere auch den Bedarf haben. Das war relativ klar, aber dass auch letztendlich die Produktidee funktioniert, ist natürlich schön zu sehen.
Ja, und man tatsächlich dann auch diesen Impact dann hat, ne? Den man sich ja vorstellt, den man sich wünscht. Ne? Man möchte anderen helfen. Aber das ist ja dann eben die Herausforderung, dann im Markt dann auch erfolgreich zu sein und auch jemanden dazu zu bewegen, das Produkt am Ende des Tages zu kaufen, ne? Und zu nutzen und dann hoffentlich auch gutes Feedback zu geben.
Absolut.
Dann zum Abschluss dein Top-Tipp für Selbstständige, für Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich weiterentwickeln wollen. Dein Impuls, dein Ratschlag.
Das würde ich auf einen Punkt kondensieren wollen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, die super spannend sind und die, glaube ich, viel helfen. Viel von dem, was wir auch gerade diskutiert haben, gilt, glaube ich, für Gründerinnen, Unternehmerinnen mindestens genauso, wenn nicht noch mehr. Also sich mit den Themen zu befassen, über die wir gerade diskutiert haben. Aber ich finde es besonders wichtig, und das hat mir extrem geholfen, zu verinnerlichen, mein persönlicher Selbstwert hängt nicht damit zusammen, wie es meinem Unternehmen geht. Das gelingt nicht immer, aber in mir immer besser. Und sowohl wenn DeepSkill richtig, richtig gut läuft, dann freue ich mich total. Es gibt mir unglaublich viel Energie und Befriedigung. Ich versuche aber wirklich meinen Selbstwert davon zu entkoppeln und auch wenn es mal nicht so gut läuft, eben mich nicht runterziehen zu lassen als Mensch. Weil ich glaube, Unternehmerinnen, Unternehmer stehen häufig unter großer Anspannung, unter großer Belastung. Und ich sehe immer wieder welche, die auch daran so ein Stück weit zerbrechen. Und das liegt, glaube ich, oft daran, dass man, das ist ja auch ganz natürlich, seinen persönlichen Wert so eng daran koppelt, wie es dem Unternehmen geht. Und es gibt manchmal Umstände, die vielleicht nicht gerade gut sind. Es gibt ein falsches Timing. Es kann 1000 Gründe haben, warum irgendwas gerade nicht so gut funktioniert. Und ich merke immer wieder, ja, gerade am Anfang verwechselt man manchmal diese persönliche Verknüpfung mit besonders großem Ehrgeiz und Enthusiasmus. Aber wenn man schafft, das so zu entkoppeln, dann ist man noch produktiver und effektiver und vor allem in diesen Krisensituationen viel, viel handlungsfähiger. Und das würde ich jedem ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen und mal zu reflektieren, warum habe ich das vielleicht so verkoppelt und wie komme ich ein Stück weit davon weg?
Da muss ich jetzt aber doch nochmal nachfragen, wie hast du es denn entkoppelt, beziehungsweise wie definierst du dann eben dein Selbstwert in Twitter-Länge jetzt?
Und das sind jetzt nochmal große Fragen am Ende. Also wie habe ich es entkoppelt? Es gelingt mir ja nicht immer, das ist ja also mitnichten, aber immer besser, indem ich mir einfach, also gerade in schwierigen Zeiten ist das ja das Problem, ne? In guten Zeiten ist es nicht so, aber ich glaube, da ist es genauso wichtig, in schwierigen Zeiten sich wirklich vor Augen zu führen, was sind die Gründe und ja, wo habe ich Einfluss, wo auch nicht. Natürlich, es kann auch Dinge geben, die nicht gut laufen, wo ich einfach auch einen Fehler gemacht habe, dann ist das so. Mhm. Aber sich das einfach immer wieder vor Augen zu führen und auch mal, man ist ja auch als Unternehmer oder ganz viele und ich auf jeden Fall und die allermeisten sowieso so auch mental immer mit seinem Unternehmen beschäftigt, auch im Privaten, sich da immer wieder auch mal Auszeiten zu nehmen und bewusst zu sagen, okay, jetzt mache ich mal eine Wanderung am Wochenende oder whatever und beschäftige mich nicht, auch gedanklich nicht, wie es gerade der Firma geht und was ich dann noch anders machen könnte. Mhm. Sich die anderen tollen Erfolge im Leben vor Augen führen, die man alle so hatte und schönen Dinge, die man erreicht hat, finde ich immer wieder wichtig. Ja, darüber mit anderen zu sprechen, hilft, glaube ich, auf jeden Fall. Und sich das einfach immer wieder vor Augen zu führen, dass es viele scheitern, bei vielen kann es mal schlecht laufen. Das ist nicht mein Scheitern als Person. Und was mir gerade in den frühen Phasen, wo es vielleicht auch noch ein bisschen wackeliger war, bei uns immer geholfen hat, ist so das Worst-Case-Szenario, sich vorzustellen. Was passiert, wenn das hier wirklich an die Wand fährt? Im Worst-Case habe ich keinen Job mehr, haben meine Mitarbeitenden keinen Job mehr. Die werden sehr wahrscheinlich einen guten Job finden, relativ schnell sogar. Ich werde einen guten anderen Job haben. Es ist unglaublich schade. Es ist super traurig, wenn das passiert. Aber die Welt wird gar nicht untergehen und sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das hat mir total geholfen, gerade in den frühen Phasen.
Miriam, Dankeschön für die Einblicke dazu, worauf wir in Zukunft einfach sehr, sehr stark achten sollten, um uns weiterzuentwickeln, um erfolgreich auch mit unseren Unternehmen am Markt bleiben zu können. Und natürlich auch, wie wir unsere Mitarbeitenden unterstützen können, ja, in eine bessere Zukunft und eine Zukunft, wo wir vielleicht weniger unsicher, zögernd, zweifelnd sind, sondern wo wir aktiv mitgestalten können, zu gehen. Miriam, vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gern eine schöne Bewertung da. Wenn ihr mehr Tipps rund um das Thema Skills der Zukunft, emotionale Intelligenz finden wollt, könnt ihr natürlich auch Miriam auf LinkedIn folgen und auch gerne mal bei DeepSkill reinschauen, weil dort wird euch quasi geholfen, euch weiterzuentwickeln. Wenn ihr Fragen und Themenwünsche vielleicht auch für den Podcast habt, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Und ansonsten viel Erfolg bei euren Projekten, bei eurer eigenen Reise, so wie Miriam das eben auch gesagt hat. Es ist nicht nur die Reise des Unternehmens, es ist auch eure Reise, es ist eure Entwicklung und ihr könnt da super viel mitnehmen von, egal wo sich das dann hin entwickelt. Das ist das, was ihr mitnehmt jetzt schon. Und von daher viel Erfolg und bis zur nächsten Woche.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.